willkommen zum Gottesdienst des Abendmahl am 14. Sonntag nach Trinitatis hier in der Johanneskirche. Wir feiern gemeinsam Gott. Wir bringen mit, was uns bewegt. Unsere Freude und die Trauer. Den Dank und die Enttäuschung. Wir alle stehen gemeinsam vor Gott. An diesem Sonntag gedenken wir Brunhild Wolfhüß, geborene Meier, die am 20. August im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Sie lebte in der Hofstätte 73. Die Trauerfeier fand am 28. August hier in der Kirche statt und stand unter einem Wort aus Psalm 31. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir zünden im Gedenken ein Licht an der Osterkerze. Dieses Licht ist Zeichen der Erinnerung und Zeichen der Hoffnung. Wir hoffen auf die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben in Gottes Reich. Gott, der Herr spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Der Wochenspruch für die neue Woche ermutigt uns, mit offenen Augen zu schauen, wo Gott uns Gutes getan hat. Wir haben Bilder vor Augen, Erinnerungen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie leicht vergessen wir das Gute, das uns geschenkt ist, und schauen noch eher auf das, was uns das Leben schwer macht. Auf Erfahrungen von Hilflosigkeit, auf das Gefühl von Schwäche. Das Klagen braucht seinen Raum. Das weiß auch der Beter oder die Beterin von Psalm 103. Aber der Hinweis auf das Loben und der Wunsch, das Gute nicht zu vergessen, ist wichtig. Denn wie oft schauen wir eher auf das Negative, also uns über das Gute zu freuen. Heute wollen wir singen und loben und gemeinsam das Abendmahl feiern, einander nahe kommen und Gott nahe. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das erste gemeinsame Lied aus dem Freitürm, Kelle Ausspannung, Bücher Nummer 82. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Wir singen alle drei Stimmen.
Thank you.
Gott, wo ich dich nicht erwarte, da zeigst du dich selbst. Was ich nicht zu träumen wage, träumst du in mir. Was ich kaum glauben kann, hast du vor Zeiten schon versprochen. Du bist da. Deine Augen wachen über mich. Heute möchte ich daran erinnern. Heute und jeden Tag wieder. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgeschieden in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Zum nächsten Lied setzen wir uns wieder und wir singen auf die Gemeinschaft von Gott will ich nicht lassen, die Nummer 365, die Strophen 1 bis 3 und die 5.
Thank you.
Liebe Gemeinde, heute beginne ich meine Predigt mit einer Frage und ich würde mich freuen, wenn Sie auch antworten. Das ist ja in der Kirche meistens nicht so weit, das ist eine rhetorische Frage, wenn von hier oben gefragt wird. Aber ich wüsste gerne, wer von Ihnen und euch hat Geschwister? Vielleicht geben Sie mal die Frage. Okay. Alle? Wer hat keine Geschwister? Okay. Also fast alle haben Geschwister. Wer ist denn der oder die Älteste zu Hause? Auch ganz wenige. Und wer ist der oder die Jüngste zu Hause? Ah, okay, auch ein paar. Denn in der biblischen Geschichte, um die es heute geht, da geht es um Geschwister. Und deswegen glaube ich, das ist eine Geschichte, in der wir uns alle irgendwie wiederfinden. Fast jeder und jede von uns kennt das. Ich habe einen jüngeren Bruder, kleiner darf es nicht mehr sein, er ist größer als ich, also von der Länge her, aber er ist jünger. Und ich als Ältere fand immer, dass mein Bruder viel mehr darf als ich. Der musste mich nicht mehr frei kennen. Das hatte ich schon viel erledigt. Der durfte länger wegbleiben, der durfte mehr früher schon feiern gehen als ich. Und mein jüngerer Bruder sagt manchmal, das stimmt, wenn wir darüber sprechen, und dann sagt er immer, aber du konntest immer alles, dir ist immer alles so leicht gefallen in der Schule, du wolltest nie Stress mit Mama und Papa. Und ich hatte viel mehr Stress. Ich glaube, die Beziehung von Geschwisterkindern ist nicht immer nur harmonisch. Also bei uns ging es noch. Einmal hat mir mein Bruder einen Mikrotrecker an den Kopf geworfen, da war er auch wirklich noch klein. Das will ich mir nicht vorwerfen. Wenn Geschwisterkinder beginnen, sich zu vergleichen, dann gibt es manchmal bittere Niederlagen und auch Streit. Das ist wahrscheinlich normal. Das ist so normal, dass selbst die Bibel, wenn sie von Geschwistern erzählt, nicht um so eine Geschichte herumkommt. Da sind zwei Brüder, Jakob und Esau. Wobei eigentlich muss ich sagen, Esau und Jakob, denn Esau ist der Älteste. Aber im Moment ist es ein bisschen, wenn die beiden Zwillinge. Und sie sind ganz verschieden. Der eine ist groß und kräftig, der andere klein und zierlich. Und, so erzählt es die Bibel, der Vater hatte Esau sehr gern. Den Älteren, den Großen, den Starken. Und die Mutter, Jakob. Das sind schlechte Bedingungen für den Familienfrieden, würde ich sagen. Und bei den beiden kommt es zu einer sehr seltsamen Situation. Die beiden sind wahrscheinlich fast erwachsen und der fast blinde Vater glaubt nicht sein Ende nahe. Und dann bittet er den Älteren, ihm sein Leibgericht zuzubereiten. Und danach möchte er ihm den erstgeborenen Segen zusprechen. Die Mutter hört das Gespräch mit an und sie bereitet das Mal zu und schickt dann stattdessen den Jüngeren in den Kleidern Esaus zum Vater. Der Vater bemerkt es nicht. Er isst und er segnet Jakob, den Zweitgeborenen, mit dem Erstgeborenen. Wir heute denken vielleicht, naja, das ist doch kein Problem. Als Jesus kommt dann Esau mit seinem Gericht und der bekommt dann auch ein Segen. Aber so einfach war das nicht. Der Vater hat nur einen erstgeborenen Segen. Und als Esau mit dem selbstgekochten Wildgericht zum Vater kommt und die beiden die List bemerken, da ist nichts mehr zu ändern. Der Segen, der ihm als Älteren zugestanden hätte, den hat schon ein anderer bekommen. Der Vater hat nicht mehr viel zu geben. Eine verpflegte Sache. Und der Ältere ist zu Recht enttäuscht. Er denkt sogar darüber nach, den Jüngeren etwas anzutun. Und wieder greift die Mutter ein. Sie schickt ihren Lieblingssohn fort. Jakob soll zu ihrer Familie gehen, mehrere Tagesreisen weit. Aus den Augen, aus dem Sinn, mag sie vielleicht gedacht haben. Die Mutter hofft, dass sich der Segen auch in der Ferne entfalten kann. Ein Geschwisterkonflikt, der kreist. Wie geht es weiter für die beiden Brüder? Wenn wir etwas über Esau wissen wollen, dann müssen wir in der Bibel weit nach vorne blättern, da steht erstmal lange nichts. Aber in wenigen Zeilen schreibt die Bibel, dass es ihm nicht schlecht ergangen ist. Er hat genug von allem, was man 28. Kapitel. Jakob zog aus von Beerschebor, machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen Stein und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Macht vergeben. Und ihr sollt viele werden, wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und wusste es nicht. Und plötzlich fürchtete er sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben drauf und nannte die Stätte Bethel. Das heißt Haus Gottes. Das ist doch ungerecht. Wenn wir auf die Geschichte von Eva und Jakob blicken, dann haben wir doch das Gefühl, es gibt einen, der da Unrecht getan hat. Jakob ist auf der Flucht und nach menschlichen Ermessen hat er es wohl auch verdient. Am Abend liegt er nicht schlafen. Man könnte sagen, dass er überhaupt so schön schlafen kann, das ist ja eine schöne Frechheit nach so einem. Und dann hat er auch noch diesen wunderbaren Traum. Er träumt von einer Leiter, die bis in den Himmel reicht. Und er hört die Stimme Gottes. Und die ist nicht etwa zornig über das Unrecht, das er getan hat, sondern liebevoll, freundlich. Gott verspricht ihm Nachkommen, Land, soweit das Auge reicht, und dass er ihn nicht allein lassen wird, bis sich alles erfüllt hat. Ausgerechnet ihm wendet sich Gott zu. Und wer die Geschichte in der Bibel weiterliest, der wird vom Segen in Jakobs Leben viel entdecken. Das ist doch ungerecht. Gerechtigkeit, so wie wir sie denken, das heißt doch, jeder bekommt, was er verdient. Je nachdem, was er oder sie getan hat. Die römische Göttin der Gerechtigkeit, Justitia, wurde immer mit besonderen Merkmalen dargestellt. Sie hat eine Waage in der Hand, mit der sie die Schwere der Schuld durch die Strafe aufwiegen soll. Und in der anderen Hand hat sie ein Schwert. Das ist das Zeichen dafür, dass sie es ist, die die Strafe ausspricht. Und dass wir uns nicht gegenseitig bestrafen sollen. Und häufig sind ihr die Augen verbunden. Die Augenbinde ist das Zeichen dafür, dass für die Rechtsprechung die Tat entscheidend ist. Und nicht die Person, die davor steht. Das ist Gerechtigkeit. Dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, dieser Ärger über die Zuwendung Gottes zu Jakob, ich glaube, das ist nur allzu menschlich. Gott ist nämlich anders. Wer Gott darstellen möchte, der braucht andere Zeichen als die Darstellung der Justiz, die er uns nahe. Gott hat keine Augenbinde. Er verschließt die Augen nicht vor den Einzelnen. Im Gegenteil. Er sieht jeden und jede liebevoll an. Er hat kein Schwert und wohl auch keine Waage in den Händen, denn er braucht seine Hände. Er öffnet den Himmel für einen Sünder. Er breitet die Arme aus, er kommt uns entgegen. Gott ist ein gnädiger Gott. Ich bin da. Trotzdem. Und was das heißen kann, wenn Menschen die Gnade Gottes erleben, das können wir bei Jakob auch erleben. Die Traumbilder für sich haben ja noch keinen großen Stellenwert. Jakob hätte morgens aufstehen können, sich einmal schütteln können und alles vergessen können, was er da gefreut hat und weitergehen können. Aber Jakob begreift, dieser Traum ist kein Fantasiegeschehen, sondern eine Offenbarung Gottes, die sein Leben verändert. Auch das Wort Vorstand. Und er reagiert auf die Offenbarung Gottes. Er steht auf und er richtet einen Stein auf und gibt diesem Ort einen Namen. Bethel, Haus Gottes. Er zeigt sein Erstaunen. Für wahr, der Herr ist an dieser Stelle, und ich wusste es nicht. Und am wichtigsten ist, dass er sich nach diesem Erlebnis in einen neuen Lebensstil rufen lässt. Dass er lernt, Gott handelt nicht berechenbar. Und auch nach einem verpuschten Lebensabschnitt lässt er ihn nicht fallen. Für Jakob ist mit diesem Traum alles anders. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Gott hat eine neue Verbindung eröffnet. Und in dieser Verbindung kann Jakob sein Leben gestalten. Auch als einer, der gesündigt hat. Er findet einen neuen Zugang zu Gott, weil Gott sich finden lassen will. Die Bewegung geht von Gott aus. Jakob nimmt sie an. Und er geht weiter. Aber nun weiter wird von Gott begleitet. Der Himmel steht offen. Aus ihm kommt der Segen. Ich bin mit dir. Auch auf Um- und Abwegen. Jakob brauchte den Traum, um sich bewusst zu werden, dass dieser Gott, dem schon seine Vorfahren gehorcht haben, bei ihm ist. Bei ihm bleibt. Auch wenn er Fehler macht. Gott ist frei genug, auch ein Sünder zu rufen. Das heißt aber nicht umgekehrt, mach was du willst, ist es egal, Gott beruft dich. Dass Gott uns von der Sünde freispricht, das ist kein Freifahrtschein fürs Leben. Wer Gottes Gnade in seinem Leben erfahren hat, der kann nicht mehr weiterleben wie bisher. Wer Gottes Gnade erfahren hat, leidet unter Sünde und Ungerechtigkeit. Denn wer Gottes Gnade erfahren hat, glaubt an eine bessere Welt. Träumt von einer besseren Welt. Von einer Welt, die mit dem Himmel eng verbunden ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied, das gut zur Predigt passt, glaube ich. Jung ist ein Gott, der mich anschaut, die Nummer 1 in den Freitag. die sich seit ihrer Konfirmation im Jahr 2020 auf vielfältige Weise in unserer Kirchengemeinde eingebracht hat. Aber eine der drei Teamerinnen ist schon vor 14 Tagen aufgebrochen in die nächste Station, nämlich ins Auslandsjahr nach Kanada und kann deswegen heute nicht hier sein. Also von mir aus, liebe Grüße, alles Gute an Leonie, ich schreibe dir, sie muss mal die Aufgabe hören. Aber Fenja und Thea, ich möchte euch beide einmal bitten, zu mir nach vorne. Ihr beide seid nach eurer Konfirmation 2020 in die Jugendarbeit hier in der Gemeinde eingestiegen. Ihr habt euch nicht abstellen lassen von all den Wirren, die Corona damals mit sich brachte, wobei die beiden mal gesagt haben, wir hatten ja noch fast normalen Konfirmandenunterricht. Wir waren nämlich im Februar 2020 noch zusammen auf Konfirmandenfahrt und danach kamen all die Beschwerden. Ihr habt zwei Konfirmandenjahrgänge von Anfang bis Ende begleitet. Und das mit viel Einsatz. Ich denke gerne an unseren Arbeitsplatz in diesem Jahr zurück, wo ihr so liebevoll das Abendmahl ausgeteilt habt. Und ihr wart sehr aktiv in der Teamgruppe. Ihr habt bei vielen Aktionen Verantwortung übernommen. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel mit 16 Jugendlichen hier in der Kirche übernachtet in den Sommerferien. Also tatsächlich hier in der Kirche. Wir drei und noch ein paar mehr Teamer. Heute gilt euch unser Dank für all eure Energie und eure Liebe für die Kinder und Jugendlichen, die ihr begleitet habt. Für euren Einsatz und für die Zeit, die ihr hier gegeben habt. Ihr beide schaut jetzt nach vor. Das Studium beginnt bald und ihr verlasst diesen Ort. Wir wünschen euch Gottes Segen für euren Weg. Und dem möchte ich euch gerne zuschauen. Gott segne euren Blick zurück und eure Schritte nach vorne. Er begleite euch auf allen Wegen, die ihr gehen könnt. Er schenke euch Mut und Kraft, Zuversicht und Schuldigkeit. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinen Frieden. Amen. Jetzt darf ich mal so ein paar Sachen anfragen, die ich hier in der Kirche gesammelt habe. Am vergangenen Samstag, am 13. September, haben wir in der Kirche Ido und Heike Poppen, geborene Kobeltrink, ihre Ehe unter Gottes Segen gestellt. Der Gottesdienst stand unter einem Wort aus dem 1. Korinther. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir wollen für das Brautpaar beten. Guter Gott, wir danken dir, denn du lässt uns in der Ehe erfahren, dass du es gut mit uns meinst. Wir bitten dich, erhalte unser Brautpaar in deiner Liebe. Lass ihr Vertrauen auf dich ihr Leben führen. Und wirst du allen nicht schwer mit deinem Paar. Deine Güte umgibt alle, die auf dich hoffen und stiftet immer wieder an, zu vergeben und neu zu beginnen. Lass uns alle Zeit in dieser Gewissheit leben. Ich möchte einladen zu ein paar Veranstaltungen. Am kommenden Donnerstag um 19 Uhr treffen sich alle, die Lust haben, die Spiele nachmittags fürs Winterhalbjahr zu gestalten. Meine Idee habe ich aufgerufen. Ich hatte die Idee, es wäre schön, wenn wir im Winterhalbjahr einmal pro Monat an einem Sonntagnachmittag einen offenen Spiele-Nachmittag anbieten. Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, alles was Freude macht. Ich kann das aber nicht alleine tun. Deswegen brauche ich ein Team, die mitmachen. Und jeder, der Lust hat, da mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Am 25.09. um 19 Uhr treffen wir uns im Gemeinderat. Und wenn ich da nicht alleine sitze, dann stehen im nächsten Gemeinderat die Termine für die Spiele nach der Frage. Und wenn ich da alleine sitze, dann wissen Sie, außer mir wollte ich mal spielen, dann gibt es keine Spiele nach der Frage. Aber ich bin in guter Hoffnung, dass da Menschen kommen. Am kommenden Sonntag, am 28. September, feiern wir im 9.45 Gottesdienst mit Wunschliedern. Das heißt, ich werde keine Lieder aussuchen für den Gottesdienst, das habe ich nicht so oft, sondern am Anfang des Gottesdienstes ist jeder Gottesdienstbesucher, jede Gottesdienstbesucherin eingeladen, sich ein Lied zu wünschen, das auf ein Feld zu schreiben, und dann haben alle Zettel eine Losbox und wir ziehen immer das nächste Lied, das gesungen. Und um 17 Uhr am kommenden Sonntag findet ein Konzert statt hier in der Kirche, mit Kirchenkreis Santa Marta Scrovia, Chor und Orchester, da wird unser Altarraum richtig gut gefüllt sein. Werke von John Rutter kommen zur Aufführung unter der Überschrift God be in my head. Der Eintritt ist frei und spendenbefähig. Kommenden Sonntag, 17 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, am 5. Oktober, feiern wir schon Erntedankfest. In diesem Jahr habe ich den Landfrauenverein der Moor gewinnen können, Gott Ding für mir zu gestalten. Zwei Landwirtinnen, sagt man das so, sind da am Gottesdienst und werden auch mit mir gemeinsam predigen und mit mir den Gottesdienst gestalten. Wie im vergangenen Jahr wollen wir die Kirche zum Erntedankfest schmücken, mit Erntegaben, aber auch mit Spenden für die Tafel in der Haltbares wie Marmelade, Konserven oder trocken verpackte Lebensmittel, Nudeln, Haferflocken, Kaffee, Tee, Ihnen wird was einfallen, machen da ganz viel Freude. Die Kirche wird die ganze Woche geöffnet sein, damit die Spenden einfach hier vorne abgegeben werden können. Das wird dann hier immer mehr, hoffentlich im Verlauf der Woche. Und am Samstag wird dann der Kirchenvorstand das Ganze ein bisschen hübsch machen, sodass wir uns dann einen langen Tag darüber freuen können. Gleich wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir feiern das Abendmahl mit Oblaten und Traubensaft und wir feiern das Abendmahl mit Einzelkelchen. Die stehen schon hier vorne bereit. Die werden, nachdem sie getrunken haben, direkt wieder angewandt. Dann möchte ich danken für die Kollekten der vergangenen Wochen. Bei der Trauerfeier für die Bundesvolkswirtschaft sind 263,17 € zusammengekommen. Bei der Trauung von ihrer Poppen 134,94 €. Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag 81,67 € und für die Diakonie 16,70 €. Heute sammeln wir die Kollekte für den Erhalt der historischen Grabmale auf unserem Friedhof. Der Friedhof an unserer Kirche ist geprägt von großen Grabflächen mit Grabsteinen aus allen Zeiten des Bestehens und alten Baumbestand rund um den Friedhof. Viele alte Grabsteine aus Sandstein erzählen auch vom Wandel der Bestattungskultur. Damals wurde noch vielfach der Bibelvers der Trauerfeier auf den Grabstein vermerkt oder ein Symbol, das etwas mit dem Leben oder Glauben des Verstorbenen zu tun hat. Nehmen Sie sich ruhig mal Zeit. Machen Sie sich auf dem Friedhof auf Entdeckungsreise. Wir entdecken vieles, es lohnt sich. Auch vom ersten Pastor unserer Kirchengemeinde, Pastor Schwertmann, hat das große Grabmal erhalten. Viele dieser Grabmale hat die Kirchengemeinde im Laufe der Jahre in Obhut bekommen. Nehmen auch weit das Bild des Friedhofs prägen und viel über die Geschichte unserer Dörfer erzählen. Und deshalb bitten wir am Ausgang um eine Kollekte für den Erhalt dieser Grabsteine. Der Wochenspruch, der uns durch die kommende Woche begleiten soll, stammt aus 203 und wir haben ihn schon in der Begrüßung gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Zur Vorbereitung auf das Abendmahl singen wir Komm, sag es allen weiter. Wir sagen uns die Nummer 225. Wir singen die Strophen 1 bis 3. 225, 1 bis 3. Er vergibt uns unsere Schuld. Im Abendmahl kommt er selbst in unsere Mitte, um uns aufzurichten, zu stärken, zu kräftigen, zu gründen. So lassen wir uns einladen an seinen Tisch. Wem es möglich ist, den bitte ich, zu den Einsetzungswörtern zum Abendmahlsgebet aufzustehen. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und sprach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Der Fremde nahm auf den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihm den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Fürsorglicher Gott, du überlässt uns nicht der Angst und Sorge um unser Leben. Du sorgst für uns. In Brot und Traum sagst du uns zu uns und schenkst uns neue Kraft für unser Leben. Schenke uns offene Sinne, dass wir erkennen, was für uns Gutes tust. Wir beten zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich unser Gott ist. Thank you. So spontan habe ich auch eigentlich nicht aufgegeben in der Zunge, aber es war etwas geplant. Wir singen gemeinsam Lobe den Herrn, meine Seele, den Kanon in den Freitönen, Büchlein Nummer 8. Wir wollen Gott Dank sagen und beten, wenn es möglich ist, wenn wir sich noch einmal aufschauen. Lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, ich möchte meine Seele an das Lob erinnern. Gerade wenn es das halt eher traurig und schmerzlich ist. Ich weiß, loben kann heilen. Ich danke dir für deine Zuwendung und Fürsorge, die wir im Abendmahl erfahren. Deine Güte haben wir geschmeckt und gesehen.
Ich danke dir für das Gute, das in unserem Herzen geschieht. Dein Geist macht uns frei und mutig. Als Erben deiner Herrlichkeit können wir glauben und lieben. Lass nicht zu, dass wir die Hoffnung in uns erstehen. Lass uns vielmehr danken.
Ich danke dir für das Gute, das in unserer Gemeinde geschieht. Kinder werden getauft, Ehen werden geschlossen. Menschen werden nach einer Krankheit wieder gesund und fröhlich. Lass nicht zu, dass wir nur Augen für die Probleme haben. Lass uns vielmehr das sehen, was gelingt.
Ich danke dir für das Gute, das in dieser Welt geschieht. Deine Schöpfung ist so unergründlich in ihrer Schönheit und Vielfalt, mit ihren Kulturen, Hautfarben, Denkweisen. Lass nicht zu, dass uns die Verschiedenheiten ängstigen. Lass uns vielmehr über diesen Reichtum staunen.
Wir legen dir die Menschen ans Herz, denen heute nicht nach Lob zumute ist. Wir denken an die, die krank sind oder kraftlos. Wir denken an die, die eine Schuld belastet. Wir denken an alle, die um einen lieben Menschen trauern. Besonders denken wir heute an Brunhild Feuchtens, die du zu dir gerufen hast, und an alle, die um sie trauern. Tröste sie und stell ihnen Menschen zur Seite, die sie begleiten. Amen.
in die kommende Woche unser Gottes Reden und nehmt seine Frieden mit in euren Alltag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und bei dir leben.